Wir gehen gerade durch 1. Korinther.
Läuft schon, ja. 1. Korinther 15 sind wir jetzt. Ja. Okay. Also, 1. Korinther 15. Wir sind fast fertig mit 1. Korinther. Wahnsinn, ne? Mal gucken, was danach kommt. Wir haben einiges gesehen, was in der Gemeinde da falsch lief. Ne? Und ich meine, im Endeffekt, ja, machen wir das, glaube ich, alle mal durch. Ne? Von daher kann ich niemanden da richten. Das Tolle ist, dass so fleischlich Gottes Kinder auch sind, ne? Gott hat mehr Liebe und mehr Hoffnung, mehr Glaube als wir. Ne? Und wir sehen es immer wieder, dass er seine Gemeinde nicht aufgibt, sondern dass er immer wieder kommt und warnt und immer wieder zurückführen möchte. Ne? Und immer wieder sagt, hey, ihr habt echt Mist gemacht oder ihr seid echt kalt geworden oder ihr habt überhaupt keine Liebe mehr. Ne? Aber ich bin euer Gott und ich habe dafür bezahlt und ich will jetzt bleiben. So, also, ja, dreht euch wieder um zu mir, ne? Damit wieder Frucht da ist und Leben. So, ne? Erinnert euch an die Anfänge. So, und das ist doch ein Gott, oder? Ich meine, wir Menschen sind oft so, dass wir verletzt werden. Und dann, ja, siehst du schon an der Ehe, ne? So wie viele Ehen kaputt gehen. Ne? Weil einer, im Endeffekt dann beide, so nicht mehr miteinander reden, nicht mehr zusammensitzen, nicht mehr aufeinander eingehen, nicht mehr bereit sind, den anderen Vorrang zu lassen, ne? Sondern man sich selbst durchsetzen will. Ist klar. So, halt keine göttliche Liebe, ne? Und es sind, oh Gott macht einen Bund mit uns und der bleibt. Und das finde ich so bemerkenswert, so wie in Offenbarung, so wenn du die 7-Cent-Schreiben siehst, ne? So eine kaputte Gemeinde, so weit weg von Gott, so viele Irrlehren, so viele Götzen auch, ne? So ein anderes Evangelium zum Teil. Und trotzdem sagt Gott immer wieder so ein, tut Buße. Ne? Und die Möglichkeit ist da. So und genauso kommt er hier auch zu Korinth. Und genauso sollten wir uns das auch zum Vorbild nehmen füreinander und für andere Christen. Ne? Mit Güte und mit Barmherzigkeit und mit Gnade Gott zu leben und zu lieben und zu lernen. Ne? So wie er sich uns offenbart. Und das ist das, was wir auch gesehen haben im 1. Korinther 13, was Paulus sagt, so, Leute, es geht um die Liebe. Und die Liebe ist gütig. Und die Liebe, die ist barmherzig. Und die Liebe, die gibt nicht auf. Und die Liebe stellt sich zurück. Und die Liebe geht nach. Und die Liebe vergibt. Und die Liebe, die hofft. Und achte auf dein Herz. Weil es gibt nichts Schlimmeres als das Gift der Bitterkeit und der Wut und des Hass und des Zorns. Gott hat uns zu was anderem berufen und das zerstört einen und das nimmt einen alles weg. Ne? So, weil im Endeffekt ist man Richter und nicht mehr der gerichtet wurde. Ne? So, der die Freilassung bringt. So, und ich liebe das an Paulus, weil er sagt die Wahrheit und er ist da gerade raus, ne? Aber immer mit dem Bewusstsein, so, ihr seid trotzdem Kinder Gottes. Ne? Wie er gesagt hat, ihr seid von neuem geboren. Ich bin euer Vater. Ne? Aber das und das und das läuft falsch. Ne? Also acht auf dein Herz, hat Paulus hier gesagt. Es geht um die Liebe. Und dazu sind wir berufen. Ne? Kapitel 15. Letzte Woche haben wir auch gesehen, wie wir ausgerüstet werden mit den Geistesgaben, dass die Geistesgaben noch aktiv sind, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass er uns lehrt, leitet und tröstet, dass wir uns nicht fürchten sollen, sondern lesen wir nochmal Kapitel 14, Vers 1, strebt nach der Liebe. Doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung. Ne? Am meisten aber, dass ihr weissagt, weil Weissagung dient nur dazu, die Gemeinde zu erbauen. Ne? Also Paulus sagt hier, hey, denkt als allererstes, muss sich um die Liebe drehen, auf die Liebe muss bauen. Ne? Aber denkt doch dran, so dass ihr Werkzeuge seid, ne? Dass ihr ein neues Leben habt, dass ihr berufen seid, dass Kraft in euch ist, dass ihr Licht seid, dass ihr dazu berufen und bestimmt seid von Gott, die Welt zu verändern, Menschen zu erreichen. Ne? Also müsst ihr auch das nutzen, was Gott euch gegeben hat. Ist wie meine Bohrmaschine, die kann tolle Löcher bohren. Also von sich aus kann sie nichts. Ne? So ein, aber ich muss einen Stecker reinstecken. Ne? Die Möglichkeit ist da, das Werkzeug ist vollkommen. Ne? Ich brauche es einfach nur benutzen, wie ich will. Und es braucht Löcher. Ne? So ein, ich kann es reinstecken, ich kann sogar die Maschine anmachen und auf Dauerbetrieb, aber die Maschine wird keine Löcher bohren. Ne? So ein, das sind, und Paulus sagt ja auch so, denkt dran, so ihr seid ein bestimmtes Glied von dem Leib und jedes Glied hat seine Aufgabe, so wie die verschiedenen Glieder in unserem Leib, an unserem Körper. Ne? Ist alles ein Werkzeug, sogar mein Finger ist ein Werkzeug. Ne? So meine Augen sind Werkzeuge, mein Mund ist ein Werkzeug. Ne? So ein, alles hat eine Funktion und wenn es nicht funktioniert, dann bin ich behindert. Ne? So ein, kann ich mehr das tun, was ich tun machen. Manchmal, bei manchen Behinderungen fallen andere Teile auch aus und kann nicht mehr. Ne? So ein, und ja, wenn manche Teile meines Körpers nicht funktionieren, wird mein ganzer Körper gleich krank. Ne? So ein, Paulus sagt hier, achtet auf eure Funktion, macht euch bewusst, welches Teil ihr seid momentan in der Gemeinde. So ein, und dann dient Gott und dient der Gemeinde und streckt euch danach aus, der Gemeinde zu dienen und zu erbauen. Ne? So ein, und dann gab es noch ein Riesenproblem bei den Korinthern und das war halt, das sehen wir heute, dass wir dass da einige waren, die die Auferstehung, die gesagt haben, Auferstehung gibt's nicht. Auferstehung aus dem Toten. Ne? Also fangen wir an zu lesen. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Also Paulus nochmal, finde ich super interessant hier. Ich habe euch ein Evangelium gegeben. Das ist das Evangelium, das Jesus mir gegeben hat, der Weg zu Gott. Ne? So, und er sagt hier, um errettet zu bleiben, müssen wir nichts mehr tun, als am Wort festhalten. Ne? So, und dann dem Evangelium bleiben. Und er sagt hier so, kommt wieder zurück, Vers 3. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Ne? Und dass er dann den Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche sind aber auch schon entschlafen, danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln, zuletzt aber von allem erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Was? Nochmal. Der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Paulus, manchmal mag ich es, wie er redet. So, also kurz und knacksch. Er sagt hier, was ist denn das Evangelium? Ne? Und das ist echt krass, wenn du mal beobachtest, so in den modernen Gemeinden oder in Sekten oder ne, so, manchmal auch bei manchen Gläubigen, so, die nicht in einer Sekte oder komischer Gemeinde sind, mit falscher Lehre. Das ist schon irgendwo, wenn du genau hinhörst, so ein ganz bestimmtes Evangelium. Ne? So ein, und zwar, Jesus ist gestorben für unsere Sünden. Er ist das Lamm. Ne? So ein, und Jesus wurde auch begraben. Ne? Manchen Gemeinden hängt Jesus noch da, so ein Tod. So ein, und bei anderen, für die ist es ein Fremdwort, so dieses neue Leben, ne? Neu geboren zu sein. So ein, sie glauben an das getötete Lamm, ne? So, aber sie sind selbst nicht wieder auferstanden. Und wenn ich rausgehe, so, und dann sage ich, hey, was unterscheidet mich von anderen Religionen, kann ich dir sagen, so, mein Glaube, da ist Jesus lebendig. Mohammed ist tot, so, Dali ist tot, nee, das war ein Künstler, ne, ihr wisst schon, so, die ganzen Leute sind tot, ne? So, keiner redet mehr, Maria ist tot, ne? So, all die Heiligen sind tot. All die frommen Leute, die für uns eine Wolke von Zeugen sind, die sind tot. Ne? Ich meine, die leben zwar noch, aber in einer anderen Form und woanders. Ne? So, aber die reden nicht mehr zu mir. Sie sind gestorben. Die Bibel sagt, Jesus war der Erste von der neuen Schöpfung. Ne? So der Erstauferstandene. Philippus auch. Ist auch von Toten wieder auferweckt, aber er ist dann wieder gestorben irgendwann. Ne? So, Jesus ist aber lebendig. Und das ist eben das, was zum Evangelium dazugehört. Zu sagen, du musst sterben und vom Neuen geboren werden. So, du musst wieder auferstehen und zwar vom Physischen weg zum Geistlichen. Und ist klar, das hier ist physisch, das stirbt und verrottet. So ein, aber ich bin eine neue Schöpfung. Ein neuer Mensch ist in mir, weil ich Jesus angenommen habe und in euch auch. Und der bleibt. Ne? Und das Tolle ist, bei unserer Auferstehung, wenn wir hier genommen werden oder gehen, wie auch immer, so eine kriegen wir einen neuen Leib. Und der ist für die Ewigkeit angepasst. So ein, und dann wird unsere neue Natur auch in einem neuen, schönen Werkzeug sein. So ein, ne? Ja, ist herrlich. So ein, aber in der Gemeinde hier, und das war in Korinth damals, eine sehr populäre, momentan, ja, heute ist es eigentlich weltweit, so ein, aber damals kam die Philosophie auf, da, wie war das? Ich habe es schon wieder vergessen. Na, ist wurscht. So ein, jedenfalls sagt es aus, die Lehre oder das Denken, nach dem Tod kommt nichts. Ne? Bis dahin haben alle Heiden irgendwelchen Götzen angebetet und so, also es war neu. Ne? So ein, nach dem Tod kommt nichts, also lebe dein Leben und genieße es, mach Party. Ne? Die Korinther, die waren in der Hinsicht die modernste Stadt, die haben danach gelebt. Das war auch der Grund, warum es, wenn du irgendwo warst so und einfach nach deinem Fleisch gelebt hast, ne, rumgehurt und gesoffen und besoffen überall und keine Ahnung, so lebst wie ein Korinther oder bist wie ein Korinther, ne? So, ne, weil die Korinther haben halt ihr Leben genossen, ne? So ein richtiges Sau rausgelassen. So ein, und die Christen, die da zum Glauben gekommen sind, haben das anscheinend mit reingebracht. Ne? So, es gibt keine Auferstehung. So ein, es, du bist hier, entscheidest dich für Jesus, gehst mit Gott hier so ein, und dann stirbst du und dann war's das. Also, so ein, mach mal ein ordentliches Fest. Haben wir schon gesehen, wie sie sich besaufen da, ne, zum Abendmahl und so. Ja, die hatten schon Party. So, und Paulus kommt jetzt an hier und sagt so, hey Mann, Jesus ist nicht tot, sondern Jesus ist auferstanden und verherrlicht und sitzt jetzt da zum Vater, zu Rechten, und der betet für uns und er ist mit uns und er redet zu uns, ne? So ein, als lebendiger Gott. So ein, und das sagt nicht nur ich, sondern da gibt es Zeugen, ne? Das ist jetzt wie vom Richterstuhl hier in der Welt. Ne? Hast du ein oder zwei Zeugen, dann ist eigentlich die Sache schon gelaufen. Ne? Aber Paulus sagt dir, hey, da sind 500 Zeugen auf einmal. Dann verschiedene Zeugen dort, dann den Aposteln. Mir ist erschienen und ich war ein Verfolger der Gemeinde. Ne? So ein, was sind, und er sagt dir, nichts und niemand kann das abstreiten. So ein, Jesus wurde, lag in einem Grab, wurde, das Grab wurde versiegelt von Nichtgläubigen, von Juden, ne? So ein, und von Römern, die das bewacht haben, so ein, die beweisen wollten, dass Jesus nicht wieder aufersteht, wie er es gesagt hat, ne? Aber was ist passiert? So ein, er ist auferstanden, ne? So ein, weißt du, und das ist unsere Botschaft, und das ist halt das, was uns eigentlich nur unterscheidet so von anderen Religionen oder Glaubensrichtungen. Wir haben einen lebendigen Gott, so ein, der wirklich lebt. So ein, ne? Wir müssen nicht hoffen, sondern wir sollen glauben. So, wir sollen nicht nur glauben, wir sollen vertrauen. Ne? Wir sollen diesen Glauben leben. So, und das können wir auch. Vers 9. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, die ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Also Paulus sagt hier, ich habe absolut gar nichts verdient. Ich habe auch das neue Leben nicht verdient und ich habe auch meine Berufung jetzt nicht verdient. Ich habe es überhaupt nicht verdient, als Sprachrohr benutzt zu werden, ne? In die Welt geschickt zu werden, um stellvertretend für Gott zu reden, um ihn zu repräsentieren. So, wer bin denn ich? Ich bin schwach. Irgendwo sagt er, ich bin der größte Sünder von allen. Ne? So ein, er sagt, ich bin in Schwachheit zu euch gekommen, mit schwacher Rede. So ein, ne? So ein, ich meine, aber er sagt hier, hey, das ist Gnade. Ich muss das so nicht versuchen zu verstehen. Und ich muss auch nicht versuchen zu ergründen, was so alles Tolles an mir ist. So ein, ich kann mich einfach benutzen lassen, weil ich einfach weiß, dass Gott das so will und fertig. So, und da gibt es keine Logik dahinter, sondern einfach nur Gnade, unverdientes Geschenk. Das ist so. Und er sagt hier, und ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Ne? Und das hat er wirklich. Was er hingegeben hat und geopfert hat, ne? So, und er hat kein eigenes Leben mehr, sondern er hat Jesus gelebt, so vollkommen. obwohl er überall verlästert wurde, auch in Korinth, seiner Gemeinde, ne? Wo er sagt so, hey, ich bin Apostel, muss das beweisen. So. Und trotzdem sagt er, aber selbst das, was ich geschafft habe und selbst das, was ich gearbeitet habe und selbst da meine Kraft, war alles nur Gnade. Ne? Alles nur von Gott gegeben. So, weil er mit mir ist. Ne? So. Vers 11, ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so haben wir, so habt ihr geglaubt. Ne? Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, ja, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Denn wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugend haben, dass der Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Also kurz gesagt, das, was ihr da redet, das ist überhaupt nicht das, was ihr glaubt, was die Schrift sagt. Ihr sagt, Jesus ist auferweckt und sagt, aber Auferweckung aus den Toten gibt es nicht. Wunder gibt es nicht. Ne? So, was ist denn das für ein Quatsch? Sogar die Welt, die euch hört, die sagt so, das ist total, widerspricht sich. Das ist, woran glaubt ihr denn? Ne? So, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, Vers 16, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Ja, und das ist ganz logisch. Das Mächtige war nicht, dass Jesus für uns gestorben ist. Ja, weil da war Sünder. Was nützt es mir denn, wenn ein Sünder für mich stirbt? Ja, er ist schuldbeladen gestorben. Mit meiner Schuld und deiner. Und, ne, so. Und als er im Grab war, die 3 Tage, wo war da ein Totenreich? Ne? Aber er hat den Sieg gepredigt. Aber jetzt stell dir vor, so ein Gott hätte gesagt, naja, dann das war's jetzt. Da wäre Jesus wie Mohammed oder alle anderen Propheten unten. Und wir hätten auch kein Zeugnis für die Welt, so weil dann wäre Jesus, ist clever von Satan, dir auf so diesen Geist wegzunehmen, so dieses auferstandenen Jesus so klein zu machen, so weil im Endeffekt ist Jesus dann nicht mehr als Mensch. Ne? Als Mensch erfunden, als Mensch gestorben. Und das war's. So, aber er ist halt Gott. Ne? So, und er sagt dir, hey, die Unterschrift, das, was eigentlich erst bezahlt hat, das war, dass Jesus dann auferweckt worden ist. Das war die Bestätigung von Gott. Er ist gerichtet und hat jetzt ein neues Leben. Und jeder, der jetzt nach ihm kommt und an seinen Namen glaubt, der wird mit ihm auferweckt. Ne? So, der stirbt und wird er neu. Paulus sagt ja, hey, ihr kürzt hier das Evangelium mit dem Wichtigsten überhaupt. Das, ihr seid Sünder, wenn ihr Jesus nicht auferstehen lasst. So, und was das bedeutet ist, vielleicht kennst du das auch, so, ich kenne das von mir manchmal, wenn ich mir nicht bewusst mache, so, dass Jesus lebt, und wenn ich mir nicht bewusst mache, in meinem Kopf und meinem Herzen so, dass ich lebe, neu, anders, ne? So dann lebe ich mit einem alten Menschen und kann mich auch nicht wehren, ne? So, und ich muss mich täglich ans Kreuz bringen. Ich muss mich täglich sterben, so. Und ich muss mir täglich vor Augen führen, so. Ich bin Sünder und ich bin schwach, so. Aber du bist da und du machst mich neu, so. Also gib du mir jetzt die Kraft, gib du mir die Gnade, die ich brauche, um zu gehen und zu funktionieren, selbst um mich anzunehmen, meine Vergebung. Ne? So ein, weißt du, Jesus lebt. Ohne das wäre alles machtlos. Und weiter geht's, Vers 20. Nun aber, glaube ich, oder? Ja. Wenn wir nun, Vers 19, in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Ganz klar. Wenn Jesus tot ist, worauf soll ich denn hoffen? Dann bin ich auch tot. Ne? Mache ich die Augen jetzt zu und das war's dann. Absolute Dunkelheit und nichts. So. Nun aber ist Christus aus dem Tod auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Ne? das absolut Wunderbarste überhaupt. So. Paulus hat gesagt, so ein Sterben ist für mich Gewinn. Ne? So ein, ha? Gewinn. Ne? Habe ich gesagt. Ja. Genau. So ein, auch wenn du nicht auf, manchmal ist es so, dass man selber, obwohl man das lehrt, es nicht glaubt. Und das merkst du daran, hast du Angst vor dem Tod. Hast du Angst davor, jetzt überfahren zu werden. So ein, fürchtest dich so, wenn, und wir werden das alle merken, wenn Verfolgung kommt, ne, und Druck kommt. So, wenn es was kostet, so. So, dann werden wir merken, ob es Gewinn ist und ob wir uns bewusst sind, so, dass wir nach Hause kommen, ne, Augen hier zumachen und da woanders aufmachen mit einem neuen Körper. So ein, oder ob wir Angst haben und hier an diese Welt gebunden sind, an unser Leben hier, ne. So, weißt du, das ist sowas Mächtiges und sowas Schönes, was auf uns wartet. Und das ist unser Ziel, worauf wir gucken sollen. Ne? Und viele sagen, ja, du spinnst. So ein, aber was für ein Ziel hätten wir denn sonst? Ja? So ein, mein Ziel war früher, meine Augen dann zu schließen auf dem Sterbebett als Opa und zu sagen, ach, das war ein gutes Leben. Ne? So ein, das habe ich schon lange nicht mehr. So ein, ne? Ich will meine Augen hier zumachen, lächelnd, so ein, und dann meine Augen aufmachen, freudestrahlend, ne? So, und sagen, ja, ich bin den ganzen Weg gegangen bis zum Schluss. Und ich bereue es nicht, jetzt gegangen zu sein. Das ist meine größte Angst, ne? So, meine Angst hier vom Leben, so, dass ich die Augen zumache, weil Gott mich nimmt. So, und ich da bin und weiß, so, ich hätte noch das und das sagen sollen, ne? So. Aber, ja, momentan habe ich alles gesagt, wem ich sagen soll. So, von daher kann es losgehen. So. Weißt du, er war der Erstling. Und der erste Mensch, wie es hier steht, durch den ersten Menschen kam der Tod, Adam. Adam heißt Mensch. Ne? So, also durch Adam kam der Tod. Und durch den zweiten Adam, den zweiten Menschen, das Leben, Jesus. Ne? Denn gleich wie, Vers 25, in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird. Wenn er die Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat, nach dem tausendjährigen Reich. Denn er muss herrschen, tausendjähriges Reich, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Ne? Nach den tausend Jahren, letzte Kampf. Und dann war es das. Nie wieder tot. Ne? So. Und er wird auch alles dem Vater geben. Aber er wird mit uns leben. Ne? So. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Oder auch einfach kurz gesagt, Jesus wird alles dem Vater geben, weil Vater ist der, der es sagen hat. Ne? Und jetzt kommt ein spannender Vers. Was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen? Interessanter Vers. Gibt ganz viele Auslegungen. So, ich habe es erst gelesen und dachte, was willst du mir hier sagen? So, ne? Und das hat mich echt fertig gemacht. So, und dann habe ich mir die ganzen Auslegungen von diesen cleveren Bibelkommentaren da, das hat mich noch mehr verwirrt. Ne? Und irgendwie hat nichts für mich so wirklich Sinn gemacht. Ja. Aber irgendwie habe ich was Neues bekommen, was ich jetzt so noch nicht gelesen habe. Von daher müsst ihr selber abwägen, was ihr davon haltet. Aber für mich macht es mehr Sinn als das, was ich gelesen habe. So. Also erstmal ganz klar, hier geht es hundertprozentig nicht darum, so, dass man sich für Leute, die gestorben sind, taufen lassen soll, damit sie errettet werden. Ne? So, weil, warum? Steht ja da, ne? Aber das ist nicht damit gemeint. Es gibt doch nur diesen einen Vers, der sowas andeuten könnte. Ne? So, das ist schon mal, gut, dann müsste ich es mal prüfen mit dem ganzen Wort. Und wenn ich es prüfe mit dem ganzen Wort, so, dann Es gibt einfach zu viele Verse, die genau das Gegenteil sagen. Du musst dich selber entscheiden, das Blut selber für dich annehmen, damit du gerettet bist, und dann lass dich taufen als Zeichen für die anderen. Ne? Also ist es damit nicht gemeint, weil das würde sich absolut widersprechen mit allem anderen, auch wofür Paulus gestorben ist und gelitten hat. Ne? Dann habe ich überlegt, die gehen alle von Toten aus. Ne? Und dann dachte ich auch so, okay, das kann nicht damit gemeint sein, so, weil die Toten sind tot und die warten auf ihr Gericht jetzt oder sind schon gerichtet. Ne? Und für mich, das Einzige, was für mich Sinn macht, ist, dass es hier um geistlich Tote geht, nicht um körperlich Tote. Ne? Weil ich muss dann auch überlegen, okay, was heißt Taufe? Taufe ist nichts weiter als ein Zeichen für andere. Taufe ist nichts für mich. Ne? Ich habe das schon für mich gemacht, in meinem Herzen. Ich habe Jesus angenommen, ich bin gestorben, ich habe ein neues Leben bekommen. Das war für mich. Ne? Und die Taufe ist so wie bei der Ehe der Ring. Ne? Es ist Zeichen für jemand anderes. Für alle anderen außerhalb der Gemeinde, dass sie sehen, der ist von Neuem geboren. Das ist eine neue Schöpfung, der gehört nicht mehr zu uns. Ne? Jedenfalls verstehe ich so die Taufe. Und dann macht das für mich schon wieder komplett Sinn. Ne? Was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Ne? Die das Zeichen an denen geben, die noch nicht von Neuem geboren sind? Ne? Wenn die Toten doch gar nicht auferweckt werden. Und weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen? Ne? Wenn ich nicht an Auferstehung glaube, was macht es dann für einen Sinn, wenn ich ein Zeugnis gebe von einer Auferstehung? Ne? Das wäre dann absolut nichtig, eine Taufe. Bräuchte ich nicht. Macht doch Sinn, weil Vers 30 geht es dann weiter. Und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr? Ne? Er setzt noch eins drauf und sagt wenn du dich taufen lässt als Zeichen dafür, dass du von gestorben bist und wieder auferstanden bist und mit Jesus auferstanden und nicht an Auferstehung glaubst, dann ist ein Schwert, ne? Das ist dumm. Genauso, warum, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt und ich hier die Augen zumache, das war's, warum soll ich denn überhaupt jederzeit Gefahren für Jesus seinen Namen machen, mir das Leben schwer machen? Warum sollte ich überhaupt um mein Leben ringen und im Namen Jesus und sagen, okay, dann töte mich doch, ne? Warum sollte ich denn in gefährliche Orte gehen? Ist doch total sinnlos. Wenn ich meine Augen schließe, dann ist doch viel schöner, wenn ich das Leben genieße mit allem, was ich jetzt hier habe. Ne? Und Vers 31, so wahr ihr mein Ruhm seid, denn ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn, denn ich sterbe täglich. Paulus sagt, ihr seid mein Ruhm. Ne? Euch habe ich verkündigt. Ihr seid durch mich zum Glauben gekommen. Ihr seid von Neuem geboren und gibt es auch als Zeichen. Und ich sterbe täglich. Er muss ständig sein Fleisch kreuzigen. Ständig sagen, Herr, ich möchte dir folgen, deinen Willen tun, nicht meinen. Die geben mir hier sowas auf den Zeiger, ne, und machen, was sie wollen hier. Diese unartigen Kindersohn. Aber trotzdem, du willst, dass ich jetzt hier bin und rede, also rede ich. Ne? Also liebe ich, also diene ich. Also gehe ich noch nebenbei arbeiten, damit ich hier erzählen kann und mich zum Namen mache. Ne? Was für einen Sinn hätte das, so ein hingegebenes Leben zu haben, ausgerichtet auf andere, mit dem Sinn zu lieben? Ne? Und wir haben gesehen, Liebe bedeutet nichts anderes, als sein Leben auf andere auszurichten. Dass man sich selbst, so wie die Erde um die Sonne sich dreht. Ne? Dass jeder andere Mensch und Gott im Zentrum steht. Ne? Und man selber umkreist. Er sagt ja, hey, das wäre doch alles nichtig. Das wäre doch echt total sinnlos. Vers 32. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen, lasst uns trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich zu eurer Beschämung. Und es ist super wichtig hier. Pass auf, mit wem du zusammen bist. An anderen Stellen geht es darum, achte drauf, sitz nicht im Kreis der Spötter. Ne? So ein, pass auf, wenn du im Umgang bist mit Menschen, die noch tot sind geistlich, die noch nicht von neuem geboren sind, die werden dich nie verstehen. Die können nicht so denken wie du, die können nicht so sehen wie du. So, und du bist was anderes. Du kannst dich vielleicht in sie hineinversetzen, aber sie niemals in deinen Blick. Ne? Sie haben Gott nicht und verstehen es nicht und hören es nicht. So ein, also man sagt dir, pass auf, weil das verdirbt. Pass auf, mit wem du Umgang hast, weil das ist das, was du isst. Das ist das, was wohin du dich auch verwandeln wirst. Ne? So ein, aber hier geht es halt auch um Gläubige. Ne? So. Und nicht um die Heiden. So, und hier geht es darum, so ein, passt auf, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ne? So, pass auf, mit wem du dich vereinigst geistlich. So ein, weil die haben, scheinen zwar die Erkenntnis Gottes zu haben, ne? Irgendeine Erkenntnis haben sie auf jeden Fall und reden laut, ne? Aber er sagt ja, hey, die Erkenntnis, die ist nicht von Gott. Ne? Und das sage ich euch zur Beschämung, weil ihr müsstet langsam wissen, so ein, was Gott will und wie ihr denkt. Ne? Vers 35. Aber jemand könnte einwenden, ja, wie sollen denn die Toten auferstehen? Und mit was für ein Leib sollen sie kommen, du Gedankenloser? Was du siehst, das wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Ja, würde das Beispiel, das ich nie verstanden habe, aber naja, für mich ist es ein Senfkorn, ist für mich tot. Aber naja, jedenfalls muss er sterben, damit es lebendig wird. Macht es für euch Sinn? Ja, ich weiß, was damit gemeint ist, so ein, vielleicht bei mir ist es eher eine Kartoffel. Na genau, ja. Aber ist ganz logisch, so ein, das, was jetzt ist, das muss erstmal verschwinden, damit das Neue Platz hat. Ja, also, Vers 37. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa ein Weizen oder von einer anderen Saat, eine Zwiebel. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat. Und zwar jeden Samen seinen besonderen Leib. Ich bin schon gespannt, so was, wie wir aussehen werden. Ne? So ein, ob wir unterschiedlich sein werden. Weil hier steht ja so, jeder kriegt einen besonderen Leib. Ne? Keine Ahnung. So ein, bin schon gespannt. Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das Fleisch des Fisches, anders das der Vögel. Und es gibt himmlische Körper, es gibt irdische Körper, aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond und einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich von anderen im Glanz. Ja, würde das, was ich so an Gott liebe, Gott ist ein Künstler. Gott ist mehr als das. Gott mag's bunt. Gott mag Individualität. Ne? Wir Menschen sind anders. Wir mögen gern uns vervielfältigt. Weil wir denken, ich hab's ergriffen. Ne? So ein, und ich bin perfekt so. Und genau richtig. Und ich bin vielleicht nicht perfekt, ich bin Sünder, aber so wie ich das verstehe und sehe, genau so ist es. Ne? So sind wir. Alle. Sonst gibt's auch keine Lehre. Man kann nur das lernen, was man glaubt. Ne? So ein, wir sind so, wir Menschen. Wir denken, wir haben den schönsten Glanz oder beziehungsweise den, der am nächsten kommt, ne, der Sonne. So ein Müll. Gott mag's bunt und Gott lässt jeden anderen glänzen. Gott ist der uns die Weisheit gibt, die wir brauchen. Gott ist der uns den einen mehr glauben, den anderen weniger gibt. Genau für das, was er gerade braucht. Gott ist der wenig hat, dann mehr Glauben gibt in der richtigen Situation, ne. Gott ist der die Gaben gibt. Gott ist der das Wirken, der das Wollen, ne, das Vollbringen macht. Gott ist der, das ist Gnade, so wie Paulus sagt. Und Paulus war reif in dem Bereich, weil er hat gesagt, das ist alles Gnade. Ich arbeite zwar richtig hart und ich geißel mich sogar selbst, züchtige mich selbst, ne, aber, wie wir schon gelesen haben, das ist alles Gnade. Ne. Sogar mein hartes Arbeiten ist Gnade. Und ich weiß, was er hier meint, so. Weil ich könnte nicht das tun, was ich tue, obwohl ich alles dran setze und mehr kann ich nicht geben als gerade, ne? Aber trotzdem weiß ich, das sind eigentlich nur, ist Gott, der mich das machen lässt im Endeffekt, ne? So, weil ich jedes Mal bete, du musst mir echt Kraft geben. Oder Gesundheit. Oder die Gabe jetzt, oder, ja, ne? So ein, den Mut. So ein, ist alles nur Gnade. Und das ist doch das Tolle, oder? Und ich möchte gerne schön glänzen. So, wir sind die Sterne, sagt Paulus. Wir sind Sterne im Nachthimmel. Sehr romantisch. Paulus kennt man gar nicht von der Seite, aber es macht er so, das Bild so. Und wenn ich mir 1. Mose angucke, die Sterne sind uns geschenkt. Uns Menschen. Da sind nirgendwo das Thema, dass es jemand anderes ist oder da noch jemand wohnt oder so, sondern die sind einfach für uns da, so, damit wir sie angucken und Gottes Herrlichkeit und Größe sehen. Ja, damit wir uns freuen dran. So, und jetzt stell mir vor, da ist ein Stern, der nicht glänzt. Da bringt mir überhaupt nichts, weil ich sehe ihn nicht. Ne? Selbst wenn er noch so schön sein sollte, so, ich sehe ihn halt nicht. So, und von daher mach dir klar, ob du willst oder nicht, du glänzt. So, weil du neu bist. Vers 42. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib, aber es gibt auch einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam, Jesus, zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der irdische beschaffen ist, so sind die irdischen. Und wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Blub. Also, genau. Wir sind nicht von der Welt, wir sind nur noch in der Welt. So. Manchmal fehlt der Blick vielleicht so. Ne? So. Naja, gut, Vers 50. Das aber sage ich, Brüder, das Fleisch und Blut des Reiches Gottes. Das Fleisch und Blut des Reiches Gottes nicht erben können, auch erbt das Verwesliche, nicht das Unverwesliche. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Also da geht es um Entrückung, das wusste man damals noch nicht. So plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaunen, die werden erschallen und die Toten, die werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche, das muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche, das muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist denn dein Stachel? Totenreich, ja, wo ist denn dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Ne? Ist ganz logisch, dieses Verwesliche, ne? dieser alte Bund, dieser alte Mensch, diese Gesetze von Gott, ne? Das ist diese Kraft, die überhaupt erst Sünde hervorbringt, wenn du es so willst. Hätten wir das Gesetz nicht, wären wir auch keine Sünder. Ne? So, wir wüssten nicht, dass irgendwas falsch läuft. Ne? So, aber es ist ein Gesetz gegeben und auch ein Gesetz jetzt noch in unserem Herzen. So, aber dieses Neue, dieser neue Bund, dieses Unverwesliche, das, was in alle Ewigkeit bleibt, so, das sieht und riecht ganz anders. Ne? Da gibt es keine Sünde mehr. So, sondern da heißt es nicht Gesetz, sondern da heißt es bezahlt. Also sagt Paulus hier, mach dir im Klaren, woran du glaubst. Vers 57, glaube ich. Gott aber sei Dank, dass er uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und es ist eine Macht. Weißt du, und das ist diese Kraft der Unverweslichkeit und des neuen Lebens. So, dass wir zu 100% uns bewusst sein müssen, dass Gott uns Sieg gibt durch Jesus und dass wir Unverweslichkeit anziehen werden und dass wir schon im neuen Bund sind, dass wir schon auferweckt sind. So, und dass wir schon eine neue Schöpfung sind. Ne? So, und diese neue Schöpfung kann nicht mehr zum Alten werden. Das geht nicht. So, du kannst vielleicht eine Weile mitspielen, aber es ist unmöglich, dass dieser neue Mensch wieder ein Alter wird. Weil es ist eine neue Schöpfung. Vielleicht kann diese neue Schöpfung sterben. So, aber ich glaube nicht, weil, wie wir gelesen haben, das ist Unvergänglichkeit. Unverweslichkeit. Da gibt es keinen Tod. Das ist schon besiegt. Und wer diese Sicherheit nicht findet in Jesus, der sollte sie sich holen. So, weil das ist das, was uns antreibt und das, was wir sagen, das, was wir uns zum Leuchten bringt. So. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, seid unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Er sagt, macht euch das zur Sicherheit und zur Festigkeit. So, es ist nicht vergeblich. Ne? Sondern wir haben schon gesiegt. Wir sind schon fertig. So, für Gott sind wir schon bereit. Unser Leib, der wartet, sobald wir unsere Augen schließen. So, da ziehen wir den an und bleiben in dem. So, und deswegen seid fest und seid unerschütterlich. Und dient und macht euch bewusst, so, wofür ihr da seid, wer ihr seid. Ne? So, weil genau darum geht's halt. Ich weiß, es war heute ein bisschen langweiliges Kapitel vielleicht, aber ich finde es trotzdem erbauend, einfach zu wissen, so ein, hey, wir sind, was wir sind und wir sind fertig. Ja. Würde ich jetzt hier anstreben, Jesus Vollkommenheit zu kriegen auf der Welt, in meinem unverweslichen Körper, so, und dann ja, bin ich nicht besser als die, die nicht an Auferweckung glauben. So, ja. Weil dann sage ich, so, dass ich wie Gott sein kann. So, ist absoluter Schwachsinn. Ich werde immer schwach sein, solange ich gebunden bin. Ne? So, aber das ist unsere Hoffnung. Ne? So, dass wir schon gesiegt haben, weil Jesus gesiegt hat. So, dass wir laufen und irgendwann hört es auf mit Laufen. Ne? So, also genießt dieses neue Leben und auch diese Kraft, die da drin steckt. So, und ich bin echt froh, dass wir anders sind, als ja, dass wir mehr haben, als das, was Religionen geben. So, wir haben einen Herrn, der redet. Wir haben jemanden, der wirklich was in der Hand nimmt und tut. Ne? Wir haben Sicherheit. So. Und unsere Botschaft ist nicht nur, Jesus ist für die Menschheit gestorben, so, sondern ja, er hat es bis zum Ende geschafft. Ne? Und er ist ein lebendiges Beispiel. Ne? So, so wie wir jetzt ein lebendiges Beispiel sind für die Welt, ne? Für die Toten. So. Das sind unsere Taufe. Die haben wir zwar irgendwann mal mit Wasser gemacht, ne? So, aber ja, mein Ring, der bleibt. Und jeder sieht, ich bin verheiratet. Ich habe mich gebunden. Ich habe ein neues, ein anderes Leben. Ich bin jetzt eins. Ne? So, ich habe jetzt Kinder. Ein Leib. Ihr werdet zu einem Leib. Ne? Das sind dort und ich zusammen. So, das sind, wir sind was Neues. So, und jeder soll das wissen. Und genauso ist es auch wichtig, dass wir unser Zeugnis nie verlieren. Ne? So, sondern, dass wir echt stolz sind, so, und dass wir den Menschen wissen lassen, hey, wir sind neu, wir sind gebunden, wir sind ein Leib mit jemand anderem jetzt. So eine neue Schöpfung. So, der alte Adam, den kenne ich auch. So, den neuen Adam, für den bete ich, dass du ihn kennenlernst. So, ne? So, und wir sind neue Menschen, ob wir das glauben oder nicht. So, also lass uns das glauben. Ja, ich danke dir, so, dass du auferstanden bist, dass du ein König bist, so, und dass du regierst, dass du, dass ich hier nicht mit der Luft quatschen muss. So, und, ja, so, sondern dass ich verlangen kann, dass du antwortest, so, weil du es auch tust. So, du bist ein Gott, ein lauter Gott, ein klarer Gott. Ich danke dir, dass du auch zu uns immer wieder kommst und uns wachrüttelst. Und ja, und ich bitte dich, dass du diese falschen Erkenntnisse, die nicht von dir sind, sondern von Menschen, und jeder von uns hat da was. Also, ich bitte dich, dass du uns das aufmachst, dass du uns das zeigst, so, und dass wir dir folgen einfach und dass wir ja nicht Antworten bei Menschen suchen, sondern bei dir. Du bist ein Gott, der wirklich Antworten hat. So, und die machen dann noch Sinn. Und ja, nicht. Ja, bitte ich einfach so ein. Ja, öffne uns die Schrift, so dass kein Geheimnis mehr ist, so wie du sagst. Es ist jetzt eine Offenbarung, es ist aufgelegt, es ist alles klar, so verständlich. So, und wir sollen jetzt erkennen und wissen, dass wir es zu sagen haben. So, und Ich bin ich einfach sehr laut, ja. Und, ja. Ja, du bist der Herr. Genau.
In deinem Wort sprichst du immer die Leute, die auch verstehen.